Also, wer sich für Kinder- und Jugendmedien interessiert, muss unbedingt das Schweizerische Institut für Kinder- und Jugendmedien oder auch kurz SIKIM kennen. Für diese Folge habe ich mich mit der Direktorin dieser Institution, nämlich Anita Müller, getroffen. Und sie hat mir erzählt, was das SIKIM alles macht und anbietet. Das ist die zweite Folge von POKIM, einem Podcast für Kinder- und Jugendmedieninteressierte. Und ich bin Katrin Jakob. SIKIM ist ja einerseits mal ein Gebäude, nicht weit vom Zürcher Hauptbahnhof weg. Andererseits ist es eine Institution. Wenn ihr jemandem müsst, kurz zusammengefasst erklären, was ist SIKIM? Was sagen die Alben?
Wir sind das Kompetenzzentrum für Kinder- und Jugendliteratur und vor allem für die Vermittlung von Kinder- und Jugendliteratur, also auch für Leseförderung. Wir sind ein schweizweites Tätigungsinstitut mit Geschäftsstellen hier in Zürich und auch Regionalbüros in Lausanne und im Tessin. In Bellinzona decken also die gesamte Schweiz ab und es gibt uns schon lange. Wir sind 1968 gegründet worden hier in Zürich. Und wir sind bis heute in der Schweiz das einzige Institut, die einzige Organisation, die sich eben sehr breit historisch und aktuell mit Kinder- und Jugendliteratur in der Forschung und Praxis auseinandersetzt.
Jetzt, ihr habt zwar angetönt, ein Hauptanliegen vom SIKIM oder ein wichtiges Anliegen ist die Leseförderung. Es steht quasi als Mission auf der Webseite, steht, dass SIKIM setzt sich dafür ein, dass die Lesemotivation bei Kindern und Jugendlichen nachhaltig gefördert wird. Wie macht SIKIM das konkret?
Ich glaube, als erstes kann man sagen, wir gehen, und das unterscheidet uns vielleicht auch von anderen Akteuren wie der Pädagogischen Hochschule. Bei uns steht eigentlich immer im Zentrum, vor allem, wo wir möchten, wirklich Kinder- und Jugendliteratur, das kinderliterarische Medium. Sei es jetzt ein Buch oder ein Hörbuch oder ein App oder was immer. Das ist unsere Kernexpertise. Und wenn wir sagen, wir machen die Leseförderung, dann arbeiten wir eigentlich immer von dem kinderliterarischen Medium aus und mit dem Medium. Und machen vor allem auch Leseförderung sehr stark, Förderung von Lesemotivation. Also jetzt nicht irgendwie Lesekompetenz im technischen Sinne fördern, das überlassen wir anderen. Aber das hängt natürlich gleich alles sehr eng miteinander zusammen. Wir arbeiten selber nicht direkt mit Kindern und Jugendlichen im Normalfall. Unsere grosse Stärke ist, eben, wir verstehen uns als Kompetenzzentrum, das Expertise hat. Wir haben ein riesiges Netzwerk um uns herum in der Schweiz von Institutionen und Vermittlungspersonen und wir haben uns darauf spezialisiert, direkt mit so Multiplikatorinnen, Multiplikatoren zu arbeiten. Das heisst, wir sehen unsere Hauptaufgabe einerseits darin, die Expertise in der Schweiz zum Thema Kinder- und Jugendliteratur und Leseförderung aufzubauen. Für das tun wir sehr viel Aus- und Weiterbildungsangebote haben wir angeboten. Wir haben ein Kursangebot, das jedes Jahr wechselt, das für alle offen ist, das sich aber doch vor allem an Fachleute eigentlich richtet. Also unser hauptsächliches Zielpublikum sind Vermittlungspersonen aus dem Bibliothekswesen, aus den Schulen, aber auch aus dem frühkindlichen Bildungs- und Erziehungsbereich. Eltern sind ein wichtiges Zielpublikum natürlich auch. Und für die tun wir vor allem unsere Angebote entwickeln. Das sind eben, wie gesagt, Aus- und Weiterbildungsangebote. Dann nachher haben wir Fachzeitschriften, Publikationen. Eine wichtige Rolle von uns ist, Orientierung zu bieten. In dem riesigen Markt können wir vielleicht nachher noch drauf kommen, von Neuerscheinungen zum Beispiel, vom Büchermarkt, Kinder- und Jugendbuchmarkt. Und dann haben wir aber auch eigentliche Leseförderungsprojekte, wo es wirklich darum geht, den Kind und Jugendlichen letztendlich zu mobilisieren oder zu aktivieren. Und dort konzentrieren wir uns auf grosse Projekte, schweizweite Projekte, wo wir eine Idee entwickeln, eine Umsetzungsidee auch, Materialien dazu entwickeln Und nachher zusammen mit dem eben schon erwähnten sehr grossen Netzwerk von Partnerinstitutionen schauen, wie man das könnte lokal umsetzen. Das klingt jetzt sehr abstrakt. Ich kann vielleicht ein Beispiel geben. Wir haben vor 3 Jahren haben wir neu den Schweizer Vorlesetag lanciert. Da ist die Idee, wirklich einmal im Jahr ein Zeichen zu setzen für die Bedeutung vom Vorlesen, wie wichtig das ist. Also eines eigentlich von den effizientesten, vor allem auch schönsten Mittel zur Leseförderung, wo wir an ein sehr breites Publikum gehen wollen. Da haben wir die Idee, die wir übrigens eigentlich übernommen von einer guten Partnerorganisation in Deutschland, die das seit Jahren macht, haben wir hier eine Idee entwickelt, ein Konzept angepasst an die Schweiz und tun jetzt jedes Jahr mobilisieren auf den Tag hin, Materialien entwickeln und arbeiten eben mit einem grossen Netzwerk wieder von Partnern zusammen. Und das hat es ermöglicht, dass eigentlich schon im ersten Jahr von der Durchführung hat es etwa 1300 Veranstaltungen gegeben in der Schweiz, die vorgelesen worden ist. Wir selber haben nicht eine einzige selber organisiert, sondern wir haben eben informiert, Medienarbeit gemacht, Materialien, wieso es darüber natürlich Botschaften auch entwickelt, wieso es so wichtig ist zu vorlesen, was dort passiert dabei. Also meine Kolleginnen, die auf das spezialisiert sind, haben sehr viele Interviews, auch sehr vertiefte Interviews können geben, die sie wirklich beschrieben haben. Was passiert beim Vorlesen, wieso das so wichtig ist, wie man kann vorlesen etc.
Jetzt, der nächstwertige Vorlesetag ist am 26. Mai 2021. Mhm. Jetzt hat es vorher noch ein anderes so schweizweites Event, das in die ähnliche Richtung geht. Das ist schon gleich, und zwar die Schweizer Zaunacht. Die findet statt am 13. November, am Freitag. Und dieses Jahr unter dem Motto «So ein Glück». Auch das ist offenbar recht Erfolg. Letztes Jahr waren über 650 Veranstaltungen gemeldet. Was sind denn das so für Veranstaltungen? Ich kann vielleicht noch schnell ein paar Beispiele geben, was die Leute so machen zu der Erzählnacht.
Also die Erzählnacht ist vielleicht ein bisschen speziell in dem Sinne, also die gibt es schon sehr lange. Die steht jetzt seit über 30 Jahren. Unsere Rolle, das ist eben ein Kooperationsprojekt, das SICKIM zusammen macht mit Bibliomedia und UNICEF Schweiz und Liechtenstein. Und beim SICKIM sind wir so quasi Geschäftsstelle, die die organisatorischen Arbeiten macht. Unsere Rolle bei der Erzählnacht besteht vor allem darin, erstens auch wieder, dass man überhaupt mal die Idee lanciert hat und eben angeregt hat, so eine Erzählnacht zu machen. Die Idee dahinter ist, einen Moment zu schaffen, wo man eben lesen und vorlesen und erzählen und Umgang mit Büchern aus einem Leistungskontext rausholt und in einem ganz lustvollen Setting propagiert. Und umgesetzt wird das nachher vor allem von Schulen, Kindergärten inklusive, Bibliotheken, aber zum Teil auch von Gemeinden und Kleintheater, zum Beispiel in Bremgarten im Kanton Aargau, sind es verschiedenste Institutionen, die dann zusammenspannen und dann im ganzen Altstadtgebiet irgend so Erzählmomente schaffen. Wie das umgesetzt wird nachher, ist der Veranstalter lokal total überlassen. Wir tun da mal Medientipplisten, also so Tipplisten erstellen mit aktuellen Materialien zu dem Thema. Und wir bieten einen Weiterbildungskurs an, wo wir Anregungen geben, wie wir das Thema jetzt kreativ umsetzen können mit den Schulkindern. Aber sonst ist das etwas, wo eigentlich fast ein Selbstläufer geworden ist und wo die Schulen und Bibliotheken etc. selbstständig umsetzen. Zum Teil tun sie auch die Eltern involvieren, also es gibt Schulhäuser, wo die Eltern das organisieren. Das ist auch sehr wichtig, oder? Wir probieren ja immer darauf zu schauen, wie man Sachen auch so gestalten kann, dass sie eine nachhaltige Wirkung haben. Und je mehr natürlich die Eltern in so Aktivitäten einbezogen sind, desto mehr sind sie auch sensibilisiert für das Thema und wie wichtig das ist, das eben vor allem ja auch im Familienalltag nachher zu pflegen.
Du hast vorher schnell angetönt, wie wichtig es auch für die Familie ist bei der Leseförderung. Es gibt noch ein weiteres Projekt, das ich schnell ansprechen möchte. Sie heißt «Schenk mir eine Geschichte». Und das ist schon mehrfach ausgezeichnet worden. Um was geht es genau bei diesem Projekt?
Also erstens mal die Grundidee, und dort haben wir einen ganz starken Schwerpunkt auch dass das Lesen eben nicht erst in der Schule anfängt oder mit 6, sondern dass es ganz zentral ist, dass kleine Kinder eigentlich wirklich von Anfang an die Chance haben, in einem sprachlich sehr anregenden, vielfältigen Umfeld aufzuwachsen. Und das ist klar, das ist natürlich die Familie eigentlich der wichtigste Ort, die wichtigste Instanz. Wir haben verschiedene Projekte, die auch dort drauf schauen. Und eins ist «Schenk mir eine Geschichte», was Sie erwähnt haben. Das richtet sich, ist ein Angebot für ältere Familien mit kleinen Kindern mit Migrationshintergrund. Da haben wir jetzt über viele Jahre, sind jetzt glaube ich, über 12 unterdessen, angefangen mit einem kleinen Pilotprojekt. Unterdessen wird das Projekt an 60 Standorten in der Schweiz umgesetzt und tut eben Eltern mit Migrationshintergrund, mit kleinen Kindern sensibilisieren und zu unterstützen, wie sie daheim im Familienalltag können. Ihre Kinder sprachlich fördern und eben ein anregendes sprachliches Umfeld schaffen. Es ist ein Projekt, das auf die Erstsprache fokussiert, mit der Idee, dass es am sinnvollsten ist, das ist auch von der Forschung belegt, oder, dass die Eltern mit den kleinen Kindern in ihrer jeweils stärksten Sprache reden, nicht das Gefühl haben, sie müssen jetzt Deutsch reden, wenn das nicht ihre stärkste Sprache ist. Und wir haben ein Netzwerk aufgebaut und sind da nach wie vor regelmässig immer dran, von sogenannten Leseanimatorinnen, die aus den jeweiligen sprachlichen Hintergründen kommen. Das sind unterdessen etwa 150, vor allem Frauen. Es hat auch ganz einzelne Männer, die da dabei sind, die in über 20 Sprachen tätig sind. Meistens in Bibliotheken bei ihnen im Dorf, aber manchmal auch in Quartierverein oder in sonstigen Vereinigungen Geschichtenanlässe anbietet, vor allem aber eben auch die Eltern einbeziehen. Es geht weniger darum, jetzt noch Geschichten zu erzählen, sondern eben auch mit den Eltern darüber zu reden, wie sie das daheim können gestalten mit ihren Kind.
Der Frühling während dem Lockdown war ja für viele zu lesen eine sehr beliebte Beschäftigung gewesen. Und ich kann mir vorstellen, dass eben das Homeschooling vielleicht auch Eltern vermehrt in den Kindern daheim vorgelesen haben. Hat ihr von dem irgendetwas mitbekommen? Hat sie Kinder vermehrt irgendwie Anfragen bekommen? Ist das hier ein Thema gewesen?
Ich weiss von finnischen Kolleginnen, dass sie geschaut haben im Lockdown, wie sich das Lesenverhalten in den Familien verändert. Das haben wir jetzt bei uns nicht im Rahmen von einer angeleiteten Studie gemacht. Aber natürlich haben wir Anfragen gehabt. Wir haben dann gemerkt, oder, dass je nachdem, eben gerade jetzt Familien, die jetzt vielleicht aus sozioökonomischen benachteiligten Hintergrund zum Teil auch vielleicht mehr Schwierigkeiten gehabt haben, denn die verfügbaren Angebote auch gerade zu finden oder zu sehen. Was wir konkret gemacht haben, ist, dass unsere Leseanimatorinnen eben in dem Projekt «Schenk mir eine Geschichte» zum Teil sehr direkt dann einfach ab Familien hin sind, übers Telefon oder dann über Mobilia, also über irgendwelche digitale, virtuelle Kommunikationsformen mit den Familien kommuniziert haben. Das sind Notlösungen gewesen. Und ich jetzt auch nicht sagen kann, was jetzt wirklich quasi Quintessenz oder der Erfahrung wird. Also ich weiss, dass das Familien sehr geschätzt haben. Es hat aber nicht flächendeckend passieren können. Es war wirklich ein bisschen eine Notlösung. Wir haben auch den Vorlesetag nicht durchführen können, wie er geplant war, weil der wird vor allem ja eben an dem eigentlichen Tag aus öffentlichen Veranstaltungen, was ich viel auch, wir arbeiten dort auch mit Prominenten, so aus dem Showbusiness und Sport etc., um zu zeigen, Lesen und Vorlesen ist nicht nur etwas für Akademiker und Blaustrümpfe, sondern für alle. Und die sind normalerweise auch öffentlich unterwegs und das ist jetzt da ja nicht möglich gewesen. Dann haben wir natürlich auch so Online-Angebote kreiert. Ich würde jetzt sagen, ja, das ist eben eine gute Lösung für diese Situation gewesen, nicht eine, wo man dauernd wettet, oder? Es geht vieles verloren natürlich.
Wir haben es schon gesehen, also die Zikim ist in verschiedenen Bereichen tätig. Was für eine Rolle spielt die Forschung?
Ja, also wir haben natürlich ein Verständnis, dass alles, was wir möchten, in der Praxis auf nicht einfach willkürlich passiert, sondern auf Erkenntnis beruht, wo man normalerweise eben aus der Forschung oder indem man Praxis erforscht, generiert. Und wir haben auch selber eine kleine Forschungsabteilung. Wir haben leider sehr wenig Mittel nur zur Verfügung insgesamt und für Forschung sowieso, wo zu unterschiedlichen Themen forscht. Im Moment sind das zwei Kolleginnen, eine Kollegin hat eine grössere Forschungsarbeit in Forschungsprojekten in Arbeit zum Thema Einfachheit, also in der Kinder- und Jugendliteratur, einfache Sprache. Haben wir auch das letzte Jahr, wir haben immer so Jahrestagungen, haben wir eine Jahrestagung dazu gemacht, wo man quasi wie schaut, was passiert, wenn Kinderbücher vereinfacht werden, was passiert auf dem Easy-Reader-Markt, was sind die Chancen von dem, was sind aber auch Risiken, was sind die Go-Time vielleicht auch, oder wie, wo gibt es, oder auf was muss man schauen, wenn man noch einfache Literatur sucht und wie man die kann anwenden kann. Genau solche Fragen sind so typisch, also wo man quasi wie eine grundsätzliche Frage anschaut, erforscht und nachher uns wie überlegt, was könnte das nachher auch für die Vermittlung heissen. Das ist so eine von der klassischen Arten, wie man Forschung macht. SICEM hat immer auch zu Schweizer Kinder- und Jugendliteratur geforscht. Es gibt eigentlich auch niemand, also nicht eine Institution in der Schweiz, oder, die das sonst im Blick hätte und auch publiziert. Und die andere Kollegin, die aktuell bei uns in der Forschung tätig ist, schaut einerseits historische Schweizer und Schweizer Kinderbücher an in Bezug auf das Thema Humor und Komik aktuell. Das ist jetzt ein neues Projekt, wird aber auch den Bogen zu heute schlagen mit dem Thema. Und auch das ist ein Thema, das sowohl literarische, ästhetische, literaturwissenschaftliche Fragestellungen ermöglicht, aber nachher auch gut kann genutzt werden, um wieder die Brücke in die Vermittlung und in die Praxis zu machen. Mhm. Wir haben das nächste zum Beispiel in unserem Kursangebot, wird es einen Kurs geben zu Humor und Komik in der Kinderliteratur. Und in diesen Kurs werden vor allem wahrscheinlich auch wieder Leute kommen, die sich dann eben dafür interessieren. Ja, was kann ich jetzt mit dem machen in der Bibliothek oder in der Schule? Was bedeutet das jetzt für mich in meiner Arbeit mit Kindern und Jugendlichen? Genau.
Also dann sehr gut. Das Kursangebot ist immer sehr, sehr lustig. Ja. Kommen wir dann auch noch drauf. Mhm. Genau. Es hat ja eine Bibliothek im SICEM. Wieso lohnt sich quasi ein Besuch in der Bibliothek?
Es ist eine ganz einzigartige Bibliothek. Es ist eine Spezialbibliothek. Es ist jetzt nicht öffentlich zugänglich, aber es ist jetzt nicht gedacht, dass wir am Mittwoch noch mit 100 Kindern in unserer kleinen Bibliothek haben, weil für das gibt es andere, viel bessere Orte in der Stadt Zürich. Unsere Bibliothek besteht aus etwa 60'000 Bänden von historisch und aktuellen Kinder- und Jugendbüchern, aber auch von sekundärwissenschaftlicher Literatur dazu, Sekundärliteratur. Das sind Schenkungen, die historisch Bestand ist sehr wertvoll auch, sind Schenkungen gewesen. Das Institut hat nie Geld gehabt, um möglich auch selber können, so solche Bücher zu erwerben. Das sind Schenkungen gewesen von privaten Sammlerinnen und Sammlern, Ende 80er Jahre, Anfang des 90er Jahre. Zum Beispiel Bettina Hürlimann war selber Verlegerin gewesen, Mitverlegerin, Mitbesitzerin vom Atlantis Verlag mit ihrem Mann zusammen, der bis heute Kinderbücher rausgeht. Und sie hat eine ganz grossartige private Sammlung gehabt, die sie im Institut gemacht hat. Deutschsprachige Literatur, aber auch internationale. Sie hat eine grosse Faszination gehabt für Japan zum Beispiel. Wir haben also eine ganz tolle Sammlung auch aus Japan. Und wir haben Kinderbücher vom 17. Jahrhundert bis heute. Und wenn Sie fragen, ja, also sobald man sich interessiert auch für historische Zusammenhänge, wenn man möchte, etwas, also wir haben natürlich auch wirklich einen sehr auserwählten Bestand. Wir haben eben nicht nur den aktuellsten Jahrgang, sondern bei uns kommen wir wirklich zurück, wie bis zum 17. Jahrhundert Einblick haben. Wir haben thematische Schwerpunkte auch in der historischen Sammlungen, zum Beispiel Robinsonaden oder Strubel-Peter-Sammlung oder Merle-Sammlungen etc. Wir haben eine ganz tolle internationale Sammlung auch vom International Books on, International Board on Books for Young People, IBI, wo wir Mitglied sind und wo ein jährlicher, alle zwei Jahre, die wichtigste internationale Auszeichnung für Kinder Bücher vergibt, und da kommen wir immer alle Nominationen aus der Welt über und die sind bei uns. Da gibt es nur noch eine Bibliothek, so weltweit, die den gesamten Bestand hat. Also da kann man wirklich auch iranische Nominationen oder südafrikanische oder brasilianische anschauen. Genau. Was ich nicht erwähnt habe, was natürlich auch ganz wichtig ist, also wir heissen das Institut für Kinder und Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien, sind aber von der Rechtsform her eine Stiftung und unsere Stiftung heisst Johanna Spiri Stiftung. Das Institut, das ja eben 1968 gegründet worden ist, hat von Anfang an auch den Auftrag gehabt, das Erbe von der Johanna Spiri zu pflegen und zu dokumentieren und zu erforschen. Wir haben das Spiri-Archiv mit etwa 83 Laufmeter Material und etwa 1000 Dokumente, auch handschriftliche Briefe etc. Die Details haben wir der Zentralbibliothek Zürich, also nicht geschenkt, aber ausgelagert als Depositum, weil die mehr Platz und besser eingerichtet sind, um das zugänglich zu machen. Aber da haben wir, also wenn jemand sich zur Spiri interessiert, dann sowieso, dann sind wir der Ort in der Schweiz oder überhaupt weltweit, wo man hingeht, genau.
Man kann sich mal unterstützen, in dem Sinne, dass man Mitglied wird. Mhm. Und dann kann man von diversen Angeboten profitieren. Ich bin selber auch Mitglied. Mhm. Und ich würde vielleicht schnell für die, die es nicht kennen, erklären oder erläutern, was man als SIKIM-Mitglied für Vorteile hat.
Mhm. Ich tue vielleicht schnell noch vorausschicken, weil ich das gar noch nicht zur Sprache bringen konnte bis jetzt. SIKIM hat noch assoziierte Vereine, nämlich schweizweit 11, die in den Kantonen und Regionen direkt wirklich bis an die Basis noch ein Leseförderungsprojekt machen, Kinder- und Jugendmedien, Bern-Freiburg zum Beispiel oder Aargau oder Zürich. Und wenn man Mitglied wird, wird man gerade automatisch Mitglied beim SIKIM und bei dem jeweiligen Verein, wo man wohnt. Also was man kann, eine Mitgliedschaft für eine Privatperson kostet bei uns 50 Franken im Jahr. Für das kommt man einerseits unsere Fachzeitschrift über die haben wir noch nicht geredet, die heisst Buch und Maus, kommt dreimal im Jahr raus, jede Nummer hat einen thematischen Schwerpunkt, hat aber auch einen ausgiebigen Rezensionenteil, wo neue Erscheinungen empfohlen und rezensiert werden. Und wenn man das würde abonnieren, kann man auch einfach so abonnieren, kostet aber 40 Franken, also mit der Mitgliedschaft hat man eigentlich mehr oder weniger das, oder mit dem Abo mehr oder weniger schon, genau. Dann hat man vergünstigten Zugang zu unseren Kursen und Tagungen, also bei einer Tagung, die kostet normalerweise für ein Nichtmitglied eine ganze tagige Konferenz etwa 150 Franken alles rundherum und für ein Mitglied nur 100. Also auch mit einem Tagungsbesuch ist eigentlich die Mitgliedschaft nachher schon reingeholt. Und dann kommt man natürlich regelmäßige Informationen über zu Aktualitäten etc. Auch eben in den Regionen, was dort läuft, weil dort laufen dann noch viele Aktivitäten, wo wir nicht involviert sind. Und dann findet man sehr viel, das betrifft aber auch Leute, die nicht Mitglieder sind. Man findet auf unserer Webseite sehr viel Angebot, zum Beispiel Leseförderung habe ich dort nicht erwähnt. Wir tun regelmäßig Medientipplisten zu verschiedenen Themen aufschalten. Das sind so Orientierungsangebote in einem riesigen Markt, oder? Heutzutage erscheinen jedes Jahr etwa 9000 deutschsprachige Kinder- und Jugendbücher. Und wir haben verschiedene Angebote, wo wir wie schauen, dass wir quasi schon mal die Sondierungsarbeit machen und eben besonders spannende oder thematisch eben besonders relevante Sachen oder für eine bestimmte Zielgruppe besonders interessante Medien führen. Genau. Und dann als Mitglied, Sie haben es selber schon erwähnt, eben auch wichtig, wir als Institution, wir sind auf Spenden und auf Beiträge von Dritten angewiesen und also mit so einer Mitgliedschaft unterstützt man eben die Arbeit in den Regionen, aber auch an der Geschäftsstelle. Mhm. Genau.
Ihr habt noch den grossen Markt angesprochen mit den vielen, vielen Titeln. Mhm. wo ihr eben auch daraus selektioniert und Medienlisten-Tipps zusammenstellt und so. Wie, nach welchen Kriterien geht ihr dort vor? Nach was lesen ihr die Bücher heraus, die ihr weiterempfehlt?
Ja, das ist eine nicht ganz einfache Frage, oder? Für die Leute fragen die mich wie oft auch, was ist ein gutes Kinderbuch? Also wir probieren ja schon auf Sachen hinzuweisen, die wir besonders überzeugend finden, in Bezug auf die literarische Qualität, aber auch vielleicht besonders relevant eben in Bezug auf ein aktuelles Thema oder besonders überraschend, weil es formal etwas Neues bringt. Und was uns nicht so interessiert, ist die 50. Folge von der Serie XY oder die drei Fragezeichen, wenn wir jetzt den neuesten Band ausser bringt, etwas ganz unerwartet Spezielles, würde ich mir nicht empfehlen. Also wir probieren ja, das, es gibt auch auf dem Markt, oder? Es gibt Fragen von Qualität und die probieren wir ja, qualitativ überzeugende Sachen oder qualitativ überzeugende, das heisst im Kinder- und Jugendbuchbereich immer auch, das kann auch Lesefutter sein, wenn es gut gemacht ist, oder? Es geht jetzt nicht jetzt nur um irgendwie einen elitären Ansatz von Qualität, sondern Qualität hat verschiedene Konnotationen in dem Feld. Genau, ja. Also wir haben vielleicht 500-600 Titel, die hier in der Deutschschweiz im Team durch die Hände von meinen Kolleginnen und Kollegen geht und gelesen wird und aktiv bestellt wird. Und das ist klar, da entgehen uns sicher auch immer darauf ein, oder, wo wir jetzt nicht gesehen haben. Aber es ist doch schon mal ein gute Sondierungsarbeit, denke ich jetzt eben in dieser Masse von Erscheinungen nachher eben ein bisschen Orientierung zu bilden.
Für eben so Kriterien quasi auch lernen zu kennen oder neue Erscheinungen lernen zu kennen und so weiter, gibt es ja die Weiterbildungskurse quasi auch, wenn man auch als Mitglied eben auch besuchen kann zum Beispiel. Also ich kann auch als Nicht-Mitglied besuchen. Oder?
Ich kann mir auch als Mitglied, genau. Ja, ja, die sind offen, alle unsere Angebote sind eigentlich offen für alle, man zahlt dann einfach als Nicht-Mitglied ein bisschen mehr.
Genau. Und es ist wirklich ein sehr lustiges Angebot. Jetzt dieses Jahr sind zum Beispiel Sachen wie Lyrik in der Bibliothek oder das Bilderbuch als Medium, Science-Fiction-Texte, so Sachen auf dem Programm gestanden. Mir ist aufgefallen, dass sich nur gerade ein Angebot in diesem Jahr ausdrücklich auf digitale Medien bezieht. Und der Hauptfokus scheint schon auf den Kinderbüchern eigentlich zu sein. Mhm. Welche Rolle spielen denn die neuen Medien oder auch Spiele zum Beispiel bei der Arbeit vom SIG?
Also ein ganz wichtiges Thema, und das wird auch in den nächsten Jahren noch wichtiger sein, ist überhaupt die Frage, was passiert angesichts der digitalen Entwicklungen beim Lesen und beim Leseverhalten von Kindern und Jugendlichen und in der Kinder- und Jugendliteratur. Und dort schaue ich mir sehr genau hin, und auch wenn sie da manchmal vielleicht ein Thema lesen, wo nicht digital oder App im Titel steht, ist eigentlich fast in jedem Kurs werden auch digitale Sachen angeschaut. Das ist das Erste. Wir haben auch, also wir werden das schwergewichtiger auch noch in den nächsten Jahren und expliziter zum Thema machen. Wir hätten eigentlich den Herbst unsere Jahreskonferenz gehabt, wo wir jetzt haben müssen verschieben aufs nächste Jahr wegen dieser Corona-Situation, wo quasi der Titel heisst Lesen im Jahr 2030 Kinder- und Jugendliteratur im digitalen Zeitalter, wo ganz spezifisch auf das Thema fokussieren wird. Wir haben, ich weiß gar nicht, ist es schon aufgeschaltet, eine Liste, Medientyp-Liste zu Apps, wo wir werden aufschalten. Also es ist ein Thema, wo wir sehr stark dran sind, als sehr wichtig erachtet, verfolgt. Wenn man schaut, was Kinder und Jugendliche lesen und wie sie lesen, dann ist es immer noch so, dass, also wenn man jetzt von Kinder- und Jugendliteratur redet, oder, also von dieser Art von Text, dann ist es immer noch ein ganz gross mehrheitliches Buch. E-Books zum Beispiel hat einen konstant niedrigen Wert von knapp 5%, glaube ich, im Kinder- und Jugendbuchmarkt. Und
was liegt das?
Das ist eine gute Frage. Also offensichtlich ist immer noch das Haptische vom Buch etwas, wo also jetzt Kinder, die wollen jetzt eben Geschichten lesen, oder jetzt für die Art von Lesen. Es gibt ja verschiedene Arten von Lesen. Natürlich sind Kinder und Jugendliche ganz viel digital, aber wir reden jetzt von Geschichten. ist vielleicht auch, also vieles wird natürlich auch geschenkt von den Eltern, oder? Wo auch vielleicht noch konventioneller aufs Buch referieren, wobei sie auch in der Erwachsenenliteratur die E-Books stagnierend sind und nicht das Level vom konventionellen Buch auf dem Markt haben.
Sie arbeiten ja im SICRIM nicht nur hier in der deutschsprachigen Schweiz, sie sind nicht nur hier vertreten, sondern es hat noch Zweigstellen in Lausanne und in Bellinzona. Wie sieht denn die Zusammenarbeit mit der Weltschweiz und dem Tessin aus?
Mhm. Wir verstehen uns sehr stark als Gesamtschweizerisches Institut. Wir machen die meisten Projekte oder sehr viele Projekte gesamtschweizerisch. Also zum Beispiel die Erzählnacht und der Vorlesetag sind gesamtschweizerische Projekte. Buchstart, das ist ein Frühförderprojekt auch, das wir in der gesamten Schweiz umsetzen. Und dann gibt es natürlich regionale Bedürfnisse auch und Besonderheiten und auch Grössen. Bellinzona, unsere Geschäftsstelle, ist viel jünger und viel kleiner als hier. Das sind eigentlich 4 Personen in Teilzeitpensen. Tromondie ist so ein bisschen Anfang der 80er Jahre entstanden, Geschäftsstelle in der Romandie, und ist von der Größe her so zwischen der Deutschschweiz und dem Tessin und hat eigene Projekte. Unsere welschen Kolleginnen haben ein ganz spannendes, wichtiges Projekt. Das ist eine digitale, eigentlich die führende Plattform zu frankophoner Kinderliteratur weltweit, wo Ricochet heisst, wo wir unglaubliche Mengen auch an Tipps und Rezensionen und Medienorientierung findet zur Kinderliteratur.
Was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, ist Kulturarbeit, die auch wichtig ist beim SICRIM. Was machen wir in diesem Bereich?
Das ist ein sehr wichtiger Bereich. Wir tun einerseits regelmässig publizieren zu Kinder- und Jugendliteratur. Die Fachzeitschrift habe ich schon erwähnt. Wir haben vor 2 Jahren unser 50. Jubiläum gefeiert und haben ein Buch herausgegeben, Atlas der Schweizer Kinderliteratur. Genau, wo ein Überblick über auf eine sehr spielerische Art über wichtige Entwicklungen in der Schweizer Kinderliteratur in den letzten 20, 25 Jahren vor allem, aber auch ein bisschen mit historischem Ausblick, aber doch vor allem aktuellere Entwicklungen beschreibt. Das macht eigentlich sonst niemand in der Schweiz. Und dann wir machen manchmal Ausstellungen. Wir geben sehr viele Leihgaben auch für Ausstellungen von Dritten aus unserer Sammlung, aber wir machen manchmal auch eigene. Und eine ganz wichtige Arbeit, die vielleicht nicht so sichtbar ist oder nur ein Teil sichtbar, wir sind auch in Juries tätig oder schauen dafür, dass eben Kinder- und Jugendliteratur, die Schweizer Kinder- und Jugendliteratur auch gebührend gewürdigt und wahrgenommen wird. Da haben wir 2 wichtige Sachen dazu. Das eine ist der neue geschaffene Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreis. Der ist dieses Jahr das erste Mal vergeben worden. Das ist ein Projekt von 3 Trägern, nämlich dem SICRIM, gemeinsam mit dem Schweizerischen Buchhändler- und Verlegerverband und der Solothurner Literaturtag, und hat eben zum Ziel, auf das aktuelle Schweizer Kinderliteratur schaffen, aufmerksam zu machen. Es ist ein gesamtschweizerischer Preis. Also wir schauen, oder nicht mehr, es gibt eine unabhängige Jury, wo wir nicht drin sind und auch nicht reinhören dürfen, wo die Lisette also wirklich Neuerscheinungen, die deutschsprachigen genauso wie die französisch, italienisch und romanischsprachigen Kinder- und Jugendbücher. Das ist etwas, was neu ist, was uns sehr am Herzen liegt, was schwierig ist zu finanzieren. Da sind wir ein bisschen am Strampeln, aber etwas ganz Wichtiges, glaube ich, was dieses Jahr auch total gut wahrgenommen worden ist, mit über 300 Medienberichten, trotz dem, dass wir die Preisverleihung eben nicht können durchführen, wie wir es eigentlich wollen, sondern nur eine kleine Online-Version. Aber wir sind sehr glücklich gewesen, wie da gelaufen ist. Da sind 5 Bücher auf der Shortlist gelandet, und der Nando von Arp hat eigentlich mit seinem Erstlings mit der Graphic Novel den Hauptpreis nachher gewonnen. Und ganz wichtig und eben weniger wahrgenommen wird, SICRIM macht im Hintergrund, stelle ich mir auch sicher, dass Schweizer Kinderbuchschaffende nominiert werden für die wichtigen internationalen Preise. Das ist einerseits der Hans-Christian Andersen Award und andererseits der Astrid Lindgren Memorial Award. in meinem Illustrationsbereich ist das Biennale von Bratislava, wo alle zwei Jahre einen Illustrationspreis vergibt. Und wenn ich sage, wir stellen das sicher, tönt das so, ja, wir schicken den Namen hin, ist aber nicht so. Wir stellen zum Teil eine Jury zusammen, entscheiden uns dann, für wer wir nominieren will. Und nominieren heisst dann meistens irgendwie ein 40-50-seitiges Dossier erstellen, umfangreich, und schauen, dass die Jurymitglieder international die richtigen Übersetzungen bekommen in Englisch und so weiter. Genau, so recht eine aufwendige Hintergrundarbeit, die wir wahrnehmen, und wir kommen auch Subventionen über. Ein Teil von unseren Geldern sind Subventionen. Natürlich nur knapp die Hälfte von dem, was wir brauchen. Aber das Bundesamt für Kultur tut uns grosszügig subventionieren, und so Sachen können wir natürlich nur dank dieser Unterstützung machen von der öffentlichen Hand auch.
Was ist für euch so die Vision oder was ist das Ziel für die nächsten Jahre jetzt für die SIKI?
Unsere Vision ist eine Gesellschaft, wo jedes Kind die Chance hat, mit guten Geschichten aufzuwachsen. Und dass das passiert, braucht es eben vieles von dem, was ich vorher schon erwähnt habe. Das heisst, es ist uns wichtig, wir wollen die Expertise zur Kinder- und Jugendliteratur und Kenntnis, wie man das eben auf eine gute Art kann vermitteln und eben ermöglichen, dass Kinder mit guten Geschichten aufwachsen und möglichst alle Kinder und nicht nur die, die sowieso schon auf dem Silbertablett, also das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber in Familienaufwachsen, wo das eh schon gegeben ist. Also wie kommt man dort hin? Das ist sicher eins von den Zielen. Wir haben uns sehr grundsätzliche Überlegungen gemacht, wo unsere spezifische Rolle drin ist. Ich habe das zum Teil schon erwähnt. Eben, wir gehen jetzt nicht mit einzelnen Projekten in einzelnen Schulhäusern rein, sondern unsere Rolle ist mehr, die Expertise aufzubereiten, quasi wie eine, so ein Drehscheiben sein für ein grosses Netzwerk um uns herum, wo wir quasi wie Sachen einspeisen und mobilisieren und Sachen zur Verfügung stellen, eben von Know-how und Materialien etc. Wir haben aber für die nächsten, wir haben jetzt gerade eine Strategie entwickelt für die nächsten 4 Jahre und haben so ein paar spezielle Akzente. Und einen haben wir schon darüber geredet, das ist ganz klar auf der thematischen Seite. Wir wollen noch mehr zeigen, eben Fragen bearbeiten und Wissen zur Verfügung stellen und auch für uns selber aufarbeiten. Was heisst eben heute Lesen in analogen und digitalen Modalitäten und wo geht die Reise hin und was bedeutet das nachher für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und überhaupt für die ganze Kinder-Literaturszene auch. Also das ist ein wichtiger Fokus. Ein wichtiger Schwerpunkt auch in den nächsten 4 Jahren ist sie. Ich habe schon erwähnt, gerade im frühen Bereich, aber auch später, sind die Eltern eine ganz wichtige Zielgruppe eigentlich für unsere Anliegen. Und wir haben heute schon viel Angebot für Eltern, aber wir könnten noch besser werden, die wirklich auch die Eltern besser zu adressieren. Also wir wollen die Angebote noch besser aufbereiten und neben den erwähnten Fachpersonen aus den Bibliotheken, Schulen etc. eben auch so sichtbar machen, dass noch viel mehr Eltern auf uns aufmerksam machen und dass wir die direkt auch können sensibilisieren. Das sind so 2 wichtige Schwerpunkte, aber es gibt auch andere, also etwas vielleicht nur noch zu 2 thematische erwähnen, wo werden im Vordergrund stehen, neben Frühförderung, wo einfach ein wichtiger Schwerpunkt wird bleiben. Das Vorlesen als etwas, was eigentlich überall im Kern ein zentrales Thema ist in allem fast, wo wir möchten. Und dann auch Lesen. Was heisst Leseförderung in heterogenen Umfeld, heterogen im Sinn von in Umfeld, wo mehrsprachig sind, die Gruppen, wo mehrsprachig sind, die Gruppen, wo die Lesekompetenzen und auch die Lesemotivation von Kindern und Jugendlichen auf total unterschiedlichen Ebenen sind. Was heisst das nachher für eine Vermittlungsperson? Was heisst das für Leseförderung? Wie kann man mit dem umgehen? Das sind so inhaltliche Schwerpunkte, wo wir jetzt spezielle Akzente setzen in den nächsten 4 Jahre und besser sichtbar machen, auch, was wir da zum Teil auch schon bis jetzt gemacht haben.
für natürlich eben solche Projekte erfolgreich umzusetzen, für fruchtbare Forschungsergebnisse zu finden, das unter die Leute zu bringen und so weiter, braucht, wie du schon angesprochen hast, eben auch finanzielle Unterstützung. Wenn ich das SIKIM finanziell unterstützen möchte, wie kann ich das machen?
Also man kann eben einerseits Mitglied werden bei uns, da können Sie direkt über die Webseite finden Sie einen Zugang, wo Sie sich auch anmelden können. Sie finden dort auch Informationen, wie Sie uns spenden können. Ich nehme natürlich selbstverständlich auch gerne, tue ich mit jemandem mich telefonisch unterhalten, wo uns vielleicht ein bisschen substanzieller möchte spenden. Es hat auch schon einen Fall gegeben, oder, wo das der Fall war, oder wo man irgendeine Schenkung gemacht hat, oder wo jemand ein Legat hat wollen machen, dann kann man mir anrufen und dann können wir schauen, wie man da einen guten Weg findet.
Also in dem Fall, wer sich für Kinder- und Jugendmedien interessiert, sollte sich auf jeden Fall die Webseite vom Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien mal anschauen. Man findet es unter www.sikim.ch. Also das erste I ist normal, das zweite ist ein J. Und auf dieser Seite gibt es auch eine grosse Rezensionsdatenbank, zum Beispiel Medientipps, Links für Apps, Radiosendungen, Tagungen und so weiter. Alles, was wir jetzt erwähnt haben im Gespräch. Und natürlich findet man auch Informationen zu aktuellen Veranstaltungen, wie zum Beispiel der Schweizer Erzählnacht vom Freitag, 13. November. Anita Müller, merci vielmals für das Gespräch. Ich wünsche euch und dem SIKIM weiterhin viel Erfolg und alles Gute.
Danke vielmals.